möchte einen Text lesen aus 1. Korinther 2. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nichts an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Soweit dieser Text.
Also ihr Lieben, niemand ist perfekt. Und der Predigt geht es um zu ermutigen. Wer ist der Heilige Geist? Was tut der Heilige Geist? Und dann müssen wir uns schon fragen, wie viel Zeit verbringen wir mit unseren Hobbys und wie viel Zeit mit unserem Herrn? Worüber rege ich mich auf, was eh nichts bringt? Das sage ich mir selber immer wieder neu. Und wie weit lasse ich mich auf das Wirken des Heiligen Geistes ein? Gott ist Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, alles hat er erschaffen. Jesus, der Sohn Gottes, ist auch Gott. In Johannes 20, 28 spricht Thomas zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Und der Heilige Geist ist Gott. In Apostelgeschichte 3 bis 4 lesen wir, Petrus aber sprach zu Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du dem Heiligen Geist lügest und entwendetest etwas vom Gelde des Ackers? Hättest ihn doch wohl mögen behalten, da du ihn hattest, und da er verkauft war, war es ja auch in deine Gewalt. Warum hast du denn solches in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott gelogen. Und alle Personen der Dreieinigkeit, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, sind an unserer Rettung beteiligt. Der Vater fasst den Plan, ergreift die Initiative, der Sohn führt das Werk aus und der Heilige Geist bewirkt die Wiedergeburt und Erneuerung. Das ist mir so wichtig. Ich glaube, das ist auch, was wir einfach so immer wieder neu auch vor Augen haben können. Die Merkmale des Heiligen Geistes. Er lehrt. Johannes 14, 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch alles erinnern, all das, was ich euch gesagt habe. Er hört, er redet, er verkündet, in Johannes 16, 13. Wenn aber jener, der Geist, der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er teilt Gaben zu, er verwendet sich, und man kann sich dem Heiligen Geist gegenüber wie zu einer Person verhalten. Man kann ihm gehorchen, man kann ihn belügen, man kann ihn versuchen, man kann ihn betrügen, man kann ihn lästern. Wäre der Heilige Geist nur eine Kraft, dann könnten wir uns seine bedienen. So haben wir ihm zu gehorchen und uns von ihm leiten zu lassen. In Galater 5,18 steht, regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Wer bekommt den Heiligen Geist? Jeder, der in echter Buße, Umkehr, Sinnesänderung, Glauben an den Herrn Jesus Christus als für sich persönlich annimmt und weiß, dass das Werk Jesu am Kreuz für ihn geschehen ist. In Johannes 3, 5 bis 8 steht, Jesus antwortete, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich kommen, in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch, was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Lass dich's nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. Der Heilige Geist ist verheißen denen, die Jesus gehorchen. Und dann geht es auch erkennen, die den Heiligen Geist haben, da kommen wir noch drauf. Was tut der Heilige Geist? Er überführt von Sünde, er führt zur Umkehr, gibt Gewissheit der Gotteskindschaft, er wohnt in dir, er schenkt Geistesgaben, er wirkt Frucht und vor allen Dingen, er macht den Herrn Jesus Christus groß. Und nur durch den Heiligen Geist können wir Gott und Christus erkennen. Geisterfülltes Leben. Römer 7,4 spricht über den Sieg des Fleisches. Da steht, also seid auch ihr, meine Brüder, getötet dem Gesetz durch den Leib Christi, dass ihr eines anderen seid, nämlich des, der von den Toten auferweckt ist, auf das wir Gott Frucht bringen. Das ist ganz wichtig. Und es geht ja einfach dann, die Verse, wo Paulus dann auch sagt, wie ich elender Mensch, ich weiß nicht und so weiter, das ist Kampf, das ist Gesetz, das ist in die Freiheit kommen. Denn Römer 8,2 steht, denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christo Jesu, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Vers 6. Aber fleischig gesinnt sein ist der Tod und geistig gesinnt sein ist Leben und Friede. Der Vers 9. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, woanders Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Es sind viele Bibelstellen, die wir kennen, und trotzdem geht es immer wieder neu, dass wir uns daran erinnern. Also wir sehen jetzt hier der Sieg des Geistes, wir sehen, wie er siegt, wir sehen, wie er handelt, wir sehen, wie er regiert und wie er herrscht. Und wir müssen annehmen, dass der Gläubige eine tiefere Beziehung zum Heiligen Geist gekommen ist, sodass er diesen wundervollen Sieg erringen konnte. Und wir werden zu der Bitte getrieben, dass Gott uns zeigen, worin diese Vertiefung besteht. Im knapp und kurz gefassten Gebot zeigt Gott uns, wie das Verhältnis des Gläubigen zum Heiligen Geist sein muss oder soll. Epheser 5,18. Und macht euch nicht mit Wein trunken, wodurch Liederlichkeit entsteht, sondern werdet mit Geist erfüllt. Hast du den Heiligen Geist in dir, so mach ihm in deinem Leben völlig Bahn. So lass ihn dein ganzes Wesen immer tiefer beherrschen. Lass ihn, der in dir wohnt, dein ganzes Leben vom innersten Kern bis zur äußersten Auswirkung erfüllen. Du bist in dem Reich des Heiligen Geistes. Und daher lass es zu, dass der Geist sein Leben völlig in dir zur Auswirkung bringen kann. In der Wiedergeburt hat Gott selbst dir gegeben, in der Person des Heiligen Geistes wohnt er in dir. Erlaube ihm nun, seinen vollkommenen Willen ungehindert auszuführen. Gib ihm die ungeteilte Herrschaft über dein ganzes Wesen. Gestatte ihm, dich mit ihm selbst zu erfüllen und dich dadurch mit seiner allmächtigen Kraft zu stärken. Werdet mit Geist erfüllt. Das ist ein Gebot, das an jeden Gläubigen gerichtet ist. Keinem Gläubigen wird der Segen einer solchen herrlichen Erfahrung verweigert. Aber auch keiner ist der Verantwortung diesem Gebot gegenüber enthoben. Das Leben in Christus zurückzuweisen, ist die größte Sünde des Ungläubigen. Das überfließende, geisterfüllte Leben zurückzuweisen, ist die größte Sünde des Gläubigen. Und da habe ich mir manchmal so gedacht, wer sind wir denn oder wer bin ich denn? Bin ich denn noch ein Bettler? Nein, ich bin ein Königskind. Wir sind Königskinder. Und das ist doch, lass uns auch in diesem Stand auch leben. Und mit dem Geist erfüllt zu werden, ist nicht das Ausnahmerecht einiger weniger, sondern ist das Vorrecht aller Gläubigen, da es ein Gebot ist. Und zwar ist es nicht das Belieben des Einzelnen gestellt, sondern es ist die Verpflichtung jedes Christen. Apostelgeschichte 4,31. Und als sie beteten, schwankte der Ort, in dem sie versammelt waren, und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und sagten das Wort Gottes mit freudigem Mut. Werden mit Geist erfüllt. Habe ich mir gedacht, manchmal darf man ja auch menschliche Fragen an unseren Herrn stellen. Was wäre jetzt, wenn er anfängt zu... Würde man rausrennen oder was würde man? Ne? Da schwankte der ganze Ort und der ganze Saal. Und das ist das eben. Werdet mit Geist erfüllt. Voll des Geistes. Voll. Damit ihr zu Gottes ganzer Fülle erfüllt werdet. In Kolosser 1,19 steht, 1. Mal 2,9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit lebhaftig. Und in 19, denn es ist das Wohlgefallen gewesen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Ihr Lieben, ist das nicht herrlich? Wir lesen das. Wie machen wir das denn jetzt? Und diese Worte weisen ja darauf hin, dass eine unendlich, unerschöpfliche Fülle gibt, die der Gläubige nach dem Maß seiner Aufnahmefähigkeit empfangen kann. Er kann heute erfüllt werden, morgen jedoch muss er neu erfüllt werden, damit sein Leben immer voll sei. Denn auf der anderen Seite, wir essen heute Mittag, wir essen morgen Mittag, übermorgen Mittag auch. Mit dem Heiligen Geist auch, der soll uns immer wieder neu füllen. Und die ganze Fülle dieser Quelle ist ein Zustrom. Und so soll unser ganzes Leben ein beständiges Erfülltwerden bleiben. Ein Leben voll des Heiligen Geistes sollte und kann das normale Leben jedes Gläubigen sein. Wir können immer voll des Geistes sein und uns doch immer wieder neu erfüllen lassen. Wenn es zum ersten Mal vom Geist erfüllt, so wird das ein Wendepunkt, der ein neues inneres Werden einleitet. Apostelgeschichte 6,3 steht, darum, ihr lieben Brüder, seht unter euch nach 7 Männern um, die ein gutes Gerücht haben und voll Heiligen Geistes und voll Weisheit sind, welche bestellen mögen zu diesem Dienst. Apostelgeschichte 11,24, denn er, Barnabas, war ein frommer Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und es war ein großes Volk dem Herrn zugetan. Also, um ein Geistesleben zu führen, muss der Gläubige mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und bleiben. Gott hat dafür gesorgt, dass wir dauernd mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und also im Geist leben können. Der Heilige Geist ist von Gott dazu bestimmt, dem Gläubigen auf Erden das überfließende Leben des aufgefahrenen, verklärten Herrn im Himmel mitzuteilen. Und Erfülltsein mit dem Heiligen Geist hat in uns eine dreifache Auswirkung. Die bleibende Gegenwart Jesu Christi wird in uns verwirklicht. Das ist nicht in vielen von uns das größte Bedürfnis, auch das tiefste Verlangen. Er sagte, ich will zu euch kommen. Und das mit dem Verstand glauben wir auch, dass er gekommen ist. Aber unser Herz schreit danach, dass seine segensreiche Gegenwart sich in uns tiefer verwirkliche. Das Leben der ersten Christen schien fast überströmt von dem lebendigen Bewusstsein der lebendigen Gegenwart des verklärten Herrn. Er war in eine solche Wirklichkeit, da er die Heimat all ihrer Gedanken und der Inhalt all ihrer Wünsche war. Ist dir die geistliche Gegenwart des lebendigen Herrn eine solch tiefe Wirklichkeit? Bist du mit Christus beschäftigt? Hast du in Christus volle Befriedigung? Wenn Christus, in dem die ganze Fülle ist, in uns wohnt, so ist jeder Mangel erhoben, jeder Wunsch erfüllt, aller Hunger befriedigt, aller Durst gestillt. Unser ganzes Leben wird in ihm beständig erfrischt und erneuert. Ja, es ist eine der herrlichsten Gaben, des geisterfüllten Lebens, dass der gegenwärtige Christus in seiner Fülle in uns zur Wirklichkeit wird. In Epheser 3, 16 bis 19 steht, er möge nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit geben, dass ihr durch seinen Geist am inwendigen Menschen mit Kraft gestärkt werdet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr zu Gottes ganzer Fülle erfüllt werdet. Das heilige Leben Jesu Christi wird in uns verwirkt. Es ist eine andere, unsagbar herrliche Gabe des geisterfüllten Lebens in dem Gläubigen. Wer von uns, der den Herrn Jesus wirklich erfahren hat, hätte nicht schon seine eigene Sündhaftigkeit verabscheut und ein heißes Verlangen nach der Heiligkeit Christi getragen? Wer hat den König in seiner Schöne gesehen und sich nicht brennend danach gesehnt, ihm gleich zu sein? Ich war früher in einem Männerchor. Wir haben manchmal schief und schräg gesungen, gut, aber die Texte, die waren super. Die Texte waren super. Und das hat sich irgendwie eingeprägt. Wir haben zum Beispiel zwei Lieder gesungen. Herr, ich möchte, Herr, mach mich zu einem Jünger. Oder ich möchte sein wie Jesus. Er will mich ja immer wieder. Und ich möchte so sein wie mein Herr. Oder welch ein Reichtum wir haben, die Jesu Herr aller Welt. Oh, das ging durch. Dann habe ich dann so bei der Predigt nachgedacht, wie sieht das denn aus? Wir singen ja die tollen Lieder. Ne? Glauben wir das denn, was wir singen? Glauben wir das denn, was wir hören? Was wir beten? Dann ist die Frage für mich gestellt, lebe ich das denn auch? Und das ist der entscheidende Punkt. Dieses Leben im Heiligen Geist macht es möglich. Wir können sein Leben nicht nachahmen. Keine Nachbildung wird so schnell entdeckt und so sehr verachtet wie eine Nachbildung Christi. Es gibt keine andere Möglichkeit, dem Wesen Jesu gleich zu werden, als die, dass sein Leben in uns gewirkt wird. Sein Leben in uns. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes. Das Leben des lebendigen Hauptes im Himmel, dem Leib, den wir sind, auf Erden mitzuteilen. Also diesen sichtbaren Teil Jesu Christi, den Leib, hineinzugestalten in das Wesen, das der unsichtbare Teil das Haupt trägt. Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, das Leben des Herrn Jesus in immer wachsender Vollkommenheit in uns auszuwirken. Und er kann diese Aufgabe nur in dem Maß erfüllen, indem wir ihm die Freiheit dazu geben. Der Geist erfüllte Christ gleicht seinem Herrn am meisten. 2. Korinther 3, 18 steht, nun aber spiegelt sich uns allen die des Herrn Klarheit zum aufgedeckten Angesicht und wir werden verklärt in dasselbe Bild von einer Klarheit zu der anderen, also vom Herrn, der der Geist ist. Ihr Lieben, wir wissen alle, was in Galater 5, 22 steht. Ne? Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wider solches das Gesetz nicht. Und was steht davor? Da steht, wissen wir auch im Grunde, offenbar sind die Werke des Fleisches, also sind Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen. Tja, ihr Lieben, das ist es eben. Der Heilige Geist, der göttliche Führer, Lehrer und Offenbarer. Kein Christ, der lesen kann, braucht unwissend über göttliche Dinge zu bleiben. Der Martin hat eben auch so einen Text gelesen aus Korinther. Denn Gott hat uns nicht nur ein Buch geschenkt, sondern auch einen Lehrer. Er hat uns nicht nur eine Wegweisung gegeben, sondern auch einen Führer. Er hat uns nicht nur eine Offenbarung dargereicht, sondern auch einen Offenbarer. Johannes 16, 13 habe ich eben schon mal gelesen, lese nochmal. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Dann kommt eben 1. Korinther 2, ich lese aber nur 9 und 10. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und es keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Millionen Christen haben nicht die Gelegenheit, ein theologisches Seminar zu besuchen. Verhältnismäßig wenige haben sogar das Vorrecht, in einem Bibelkreis zu sein. Aber darum können sie doch alles wissen, was Gott in Christus denen gegeben hat, die ihn lieben. Gott will nicht nur, sondern er erwartet von seinen Kindern, dass sie den Weg des Lebens kennen, dass sie wissen, wie sie ihn betreten, darauf wandeln können. Es gibt Dinge, die uns Gott nicht enthüllt hat. Aber alles, was er uns offenbart hat, gehört uns. Und eine vollkommene Kenntnis dieser Offenbarung ist unser Geburtsrecht als Kinder Gottes. Gott hat mit unserer Unwissenheit und Ungeschicklichkeit gerechnet und hat dafür gesorgt, dass wir auf übernatürliche Weise mit hellem Schein erleuchtet werden. Der geistliche Mensch hat also einen Lehrer, der ihm alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit gehört, lehren will. Der aber alles in seinem Leben auswirken will, sodass es nicht ein verstandesmäßiges, akademisches Wissen ist, sondern ein geistliches und praktisches. Ich bin immer praktisch. Das, was man so manchmal liest und hört, denke, ja gut, das brauche ich nicht. Aber dieses Praktische, dieses mit Jesus leben und von Gott geschenkt bekommen. Der Heilige Geist will uns nicht nur die Wahrheit lehren, er will uns auch hineinleiten und uns in den Stand setzen, sie in unserem Leben aufzunehmen, damit wir heilig und gerecht werden wie er. Nur der geistliche Sinn kann geistliche Wahrheit erfassen. In 1. Johannes 2,27 steht, und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt bei euch. Und ihr bedürft nicht, dass euch jemand lehrt. Und so ist es wahr und ist keine Lüge. Und wie er es euch gelehrt hat, so bleibt bei ihm. Ihr habt die Salbung, ihr wisst, seine Salbung lehrt euch. Gott hat eine göttliche Ordnung, die nicht geändert werden kann. Ein Bruder, der nicht einen Tag eine Bibelschule oder Seminar besucht hat, aber seine Augen waren gesalbt, um zu sehen, sein Herz um zu empfangen, sein Sinn um die tiefen, ewigen Wahrheiten des Wortes Gottes zu verstehen. Frage, sind unsere Augen gesalbt worden, um die Schönheit und Erhabenheit unseres hochgelobten Herrn der Herrlichkeit, wie das Wort sie offenbart, zu sehen? Oder tappst du auf deinem Weg durch die Bibel umher und bist abhängig von deinem bloßen Verstand, um die unerforschten Reichtümer der Gnade Gottes zu ermessen? Hat dich dein Bibelstudium enttäuscht und entmutigt? Du und ich sollen, müssen uns gehorsam darauf eingehen und ihm erlauben, das Wort, wo und wer es für nötig hält, anzuwenden, damit er dich und mich in das Bild des Herrn Jesus hineingestalten kann. In 9 besonderen Tugenden, eben von Galater 22, gibt uns dieses Wort ein wundervolles Bild des Wesens Jesu Christi in seiner Schönheit, in seiner Harmonie, in seiner Vollkommenheit. Ich wüsste, ich konnte nicht knuddeln. Diese Schönheit Jesus, die er über uns austeilt, diese Harmonie, diese Vollkommenheit. Und dieses Wesen kann niemals durch menschliche Anstrengung hervorgebracht werden. Denn es ist nicht die Auswirkung der menschlichen Natur, sondern die Frucht der göttlichen Natur. Nur Göttliches kann Göttliches wirken. Ohne die Sonne kann das fotografische Bild nicht auf die lichtempfindliche Platte gebracht werden. Und ebenso wenig kann ohne den Heiligen Geist die wirkliche Schönheit des Herrn Jesus in uns verwirklicht werden. Höchstens können wir das Verlangen danach tragen. Aber wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, uns zu erfüllen, so bringt er selbst in uns die Frucht hervor, die sich darin zeigt, dass unser Wesen dem unseren Herrn immer mehr entspricht. Die übernatürliche Kraft Jesu Christi wird durch uns wirksam. Das ist eine dritte Bezeichnung, Merkmal eines geisterfüllten Lebens. Alle Gewalt gehört Gott. Er hat sie seinem Sohn übergeben. Und der Sohn seinerseits gibt diese Gewalt denen, deren Leben mit dem Seinen verbunden ist. Als er den Jüngern seinen letzten Auftrag gab, sagte er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, machet alle Völker zu Jüngern. Das Darum sagt ja deutlich, dass er sie zu dieser übernatürlichen Aufgabe auch mit übernatürlicher Kraft erfüllen will. Und kurz vor seiner Himmelfahrt sagte er ihnen, dass sie warten sollten, bis sie mit der Kraft aus der Höhe angetan würden. Und er wiederholte sein Versprechen, dass er ihnen nach seiner Rückkehr in die Herrlichkeit den Heiligen Geist senden würde. Also war das Angetan mit Kraft und das Empfangen des Heiligen Geistes eng verbunden. Das bezeugen auch seine letzten Worte, die er ihnen sprach, er vor ihnen aufgenommen wurde. Aber ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, in Judäa, in Samarien, Ende der Erde. Die Apostelgeschichte zeigt uns, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, voll Kraft waren. Sie hatten Kraft zu leiden. Wer hat heute noch Kraft zu leiden? Was höre ich alles im Fernsehen, überall lese ich, heute musst du nicht mehr leiden. Nein, du musst nur richtig glauben. Denke ich immer, ist ja schade, dass die Leute sowas sagen. Um zu leiden, um Jesu Willen. Machen die verfolgten Geschwister. Die meckern nicht, sie leiden und sind mit Jesus verbunden. Und ihr Leben zu opfern, zu lehren und zu verkündigen, zu zeugen und zu wirken. Tausende von Menschen wurden durch ihren Dienst in das Königreich Gottes gebracht und gesegnet. Und dieses Werk der Gnade aber wurde nicht durch Energie, den Eifer, die Weisheit, die Beredsamkeit von Menschen gebracht oder neue Methoden, neue Strukturen. Nein, sondern durch die Kraft des in Himmel gefahrenen Herrn, die von dem Leben geisterfüllter Menschen ausging. Hast du die Kraft des Heiligen Geistes? Wirkt er machtvoll durch dich? Überführt er Menschen von ihrer Sünde? Treibt er sie an, an Christus zu glauben? Verwandelt er sie in das Bild des Herrn Jesus? Nein. Wir müssen uns fragen, ist dann wohl der Grund, dass du nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt bist? Denn wo er ist, in dem die Fülle wohnt, da bezeugt er sich in Kraft. Wollen wir die Vollmacht des Heiligen Geistes haben, so müssen wir unter seiner Zucht stehen. Eines Tages bemerkte eine Schwester, an einem See stand, dass das Ufer durchbrochen war und das Wasser sich an breiten Strom auf die Felder ergoss und alles herrlich befruchtet. Auf ihre Frage, wie es zuging, dass der See trotz des ständigen Ausgießens nicht austrocknete, Antwort: Es gibt zahllose Quellen auf dem Grund des Sees und ebenso viel Wasser, wie ausfließt, fließt wieder zu. Ein solches Einströmen und Ausfließen ist ein Bild für das geisterfüllte Leben. In ihm eine Quelle, und der Heilige Geist in seiner Fülle ist die Gabe Christi für jeden Gläubigen. Er wohnt in ihm und wird ihm eine Quelle lebendigen Wassers, die beständig quillt. Ist er in uns, so gibt es keinen Mangel. Der Herr verspricht uns, den wird niemals dürsten. Steht im Wort, sagt nicht ich, steht im Wort. Der Zustrom wird dem Bedürfnis entsprechen, Befriedigung und Genüge kennzeichnen, das geisterfüllte Leben. Von ihm fließen Ströme, das Einströmen fordert und nährt zugleich das Ausfließen. Und in Christus Befriedigung haben ist zugleich ein Überfließen des Lebens aus Christus. Und der Heilige Geist, der in uns völlig und ständig wirkt und herrscht, wird in uns eine Quelle lebendigen Wassers, die unaufhörlich quillt und uns immer mehr erfüllt, bis Ströme lebendigen Wassers in das Leben anderer fließen. Also kann das geisterfüllte Leben beständig neu, frisch, völlig fruchtbar sein. Ist dein Leben so? Wenn nicht, wünschst du, dass es so ist. Du kannst es haben. Es ist für dich da, wenn du Durst hast. Wen er dürstet, weißt du, dass du mehr vom Heiligen Geist haben kannst, als du bisher angenommen hast? Hast du schon so viel, dass du nach mehr verlangst? Dann horch auf die Einladung, die frei an dich ergeht. Wenn jemand Durst hat, der komme zu mir und trinke, bis du befriedigt bist, bis du ganz erfüllt bist, ja, bis es überfließt. Und jeder, der Durst hat und auf Gottes einfach klar ausgesprochene Bedingung eingeht, kann mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Ich habe noch eine Bibelstelle in Johannes 7, ab Vers 37. Aber am letzten Tag des Festes, der am herrlichsten war, trat Jesus auf, rief und sprach: Wer da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verklärt. In Epheser 4,30 steht: Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid. Bis auf den Tag der Erlösung. Das ist ein Siegel, das kann keiner wegnehmen. Mit dem ihr versiegelt seid. Betrüben ist ein Wort der Liebe. Du kannst jemand, der dich nicht liebt, nicht betrüben. Du kannst ihn verletzen, du kannst ihn ärgern, aber nicht betrüben. Den Heiligen Geist betrüben heißt, jemanden, der uns liebt, Schmerz bereiten. Was in uns bereitet ihm Kummer? Haltet noch ein bisschen aus, ich habe jetzt noch ein paar Bibelstellen, die aber aus meiner Sicht wichtig sind. Er ist der Geist der Wahrheit. Johannes 14,17. Also alles Falsche, Betrügerische, Heuchlerische betrübt ihn. Er ist der Geist des Glaubens, 2. Korinther 4,13. Also Zweifel, Unglaube, Misstrauen, Selbstquälerei, Angst betrüben ihn. Er ist der Geist der Gnade, Hebräer 10,29, sodass ihn alles, was hart, bitter, ungütig, undankbar, boshaft, unversöhnlich, lieblos ist, betrübt. Er ist der Geist der Heiligkeit, Römer 1,4, sodass ihn alles Unreine, Befleckende, Erniedrigende betrübt. Er ist der Geist der Weisheit und Offenbarung, Epheser 1,17, sodass ihn Unwissenheit, Eigendünkel, Anmaßung, Torheit betrübt. Er ist der Geist der Kraft, Liebe und Zucht, 2. Timotheus 1,7, sodass ihn alles, was unfruchtbar, vergeblich, unordentlich, verworren, zuchtlos ist, betrübt. Er ist der Geist des Lebens, Römer 8,2. Darum betrübt ihn Gleichgültigkeit, Lauheit, geistige Stumpfheit, Tod. Und er ist der Geist der Herrlichkeit. 1. Petrus 4,14. Darum betrübt ihn alles, weltliche, irdische, fleischliche, also mein gesamtes Ich. Und geistiges Leben hängt von einem harmonisch ungetrübten Verhältnis zum göttlichen Helfer und Fürsprecher ab. Also muss die Sünde, die dieses Verhältnis beeinträchtigt, unbedingt wahres geistiges Leben hindern. Solange wir erkannte Sünde dulden, leben wir in demselben Haus mit einem betrübten Heiligen Geist, der dadurch gehindert wird, sich in uns und durch uns völlig zu offenbaren. Es ist klar, dass wir, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden wollen, alle bewusste, vorsätzliche Sünde wegtun müssen. Will man erfüllt werden, so muss man gereinigt werden. Und das Mittel der Reinigung steht in 1. Johannes 1, 7 und 9. Leben wir aber im Licht, so wie Gott Licht ist, dann sind wir miteinander verbunden. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von jeder Schuld. Vers 9. Wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, dürfen wir uns darauf verlassen, dass Gott Wort hält. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und alle Schuld von uns nehmen, die wir auf uns geladen haben. Frage, ist das Angebot zu schwer? Mir ist doch bewusst, dass ich aus mir heraus das überhaupt nicht kann. Ich brauche doch unseren Herrn Jesus Christus. Und ich brauche den Heiligen Geist. Unser Herr möchte uns mehr und mehr beschenken und wachsen lassen zu ihm. Und da können wir immer nur neu sagen, Herr Jesus Christus, hab Dank, hilf du uns. Ich habe lange gerungen, ob ich sagen soll, weil ich sage, ich bin auch gerne praktisch. Mir ist vor Jahren etwas bewusst geworden, Jesus und dem Heiligen Geist gehorsam zu sein. Ich kam ganz von der Arbeit und bin richtig kaputt, fix und alle. Monika sagt, die Kinder lassen den Papa mal in Ruhe, die hat er direkt gesehen. Da lag ich auf der Couch, mache mir ein Nickerchen und so weiter. Und dann kam der Herr durch seinen Geist und sagte, steh auf. Steh auf und geh ins Krankenhaus. Frau sowieso besuchen. Und das Schöne, was ich ganz früh gelernt habe, so wie ich mit euch jetzt rede, habe ich mit meinem Herrn immer geredet. So, Herr, siehst du, ich bin kaputt, ich kann nicht. Ne? Hat er mich in Ruhe gelassen, aber immer wieder kam, steh auf, steh auf, steh auf. Bis ich aufgestanden bin. Meine Frau war total entsetzt, weil ich so kaputt war. Er sagt, erst du mit den Kindern, ich komme, ich muss weg. Krankenhaus gegangen, nach Meerheim. Gehe ich auf den Gang, Zimmernummer wusste ich nicht. Die Frau war einmal bei uns im Hauskreis. Begegnet mir unser Arzt. Wen suchen Sie denn? Ich sage, Frau sowieso. Ach, das ist aber schön, dass Sie kommen. Die hat heute Geburtstag. Und die wird die Nacht nicht überleben. Bin ich rein zu der Frau. Wollte auch, dass ich mit ihr bete. Habe ihr ein paar Chorus gesungen. Habe ich die Hand gehalten, habe darauf aufmerksam gemacht, wo es hingeht, die Reise. Und auf einmal war die andere Patientin, die hinter mir weint und schluchzte, kann sie auch mit mir beten. Das habe ich nicht mehr vergessen und solche Dinge darf man dann öfters erleben. Aber das war für mich ein Einschnitt, dem Herrn gehorsam. Ich bin ja so dahin gegangen, ne? Aber ich bin so wieder nach Hause gegangen. Amen.